Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 10. Juni um insgesamt 15.01 Uhr und 45 Sekunden das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und Schönheit und Gesundheit mit Bundesberger
Tim und Bundesberger Frank
auf 90,2
und im Internet Stream
auf www.loro.de.
Der Transweg mit Berger und Berger.
Heute mit Themen wie Polizei erwischt 11-jährigen Norweger wiederholt am Steuer.
Wir haben heute einen super Sondergast, den Lieblingsausländer mit Migrationshintergrund, der uns erzählt, was es Positives mit Deutschen zu erleben gab.
Ja, nur noch 2 Fliegen pro Toilette in Peking erlaubt.
Stress macht Männer sozialer.
Und man kann am Schweiß das Alter eines Menschen bestimmen. Hier sind Saint Etienne. Killers, the world we live in. Was heißt das zu Deutsch, Herr Berger?
In der Welt, in der wir leben.
Fantastisch. Das ist ja etwas, was passiert. Sie haben ausländisch gelernt.
Ein bisschen. Es hilft mir, viele Dienstanweisungen erst richtig zu verstehen.
Ah, Sie sind ja eigentlich Konditor Ihres Zeichens.
Ja, aber auch ich habe Probleme mit so mancher Backmischung. Und da steht das ja auch in ausländisch drauf, wie
was
man denn damit umzugehen
Mehl
hat.
Mehl auf Englisch? Da geht's schon los.
Mir fällt natürlich sofort das auf Niederländisch ein, aber das
ist fast das Gleiche. Sagen Sie das doch schnell.
Blumen, aber kann ich mir nicht vorstellen, das ist dasselbe.
Mhm. Nee, weiß ich auch nicht.
Was heißt denn nun Mehl auf?
Kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich habe durch vielfältige Post in meinem E-Mail-Fach gelernt, was Fleisch auf Englisch heißt.
Na?
Aber bin da auch nicht weitergekommen, außer dass die Viagra Pille immer noch nicht bei mir im Briefkasten gelandet ist.
Haben Sie denn Fleisch in Ihren Kuchen gemacht?
Bisher noch nicht, aber so eine schöne Quiche ist auch was Feines.
Der Pizzabäcker macht das ja öfter.
Ja. Ich warte auch noch auf meinen Anteil von 23%. Ich habe nämlich einen nigerianischen General oder vielmehr seiner Frau geholfen.
Ja.
Denn der General ist ja urtümlich plötzlich, also ich bin ein hilfsbereiter Mensch, das kann ich schon sagen. Und für ein paar Millionen da bin ich dabei. Und auch der nepalesischen Freundin habe ich geholfen. Mein Großvater soll in den 30er Jahren sehr freundlich gewesen sein, und aber er ist schon tot, und ich bekam diese, und ich musste nur 347 Euro überweisen.
Wo sind Sie denn gerade jetzt?
Bei Betrügern bin ich.
Ach, die E-Mails, die Sie bekommen. Oder sprechen Sie von Ihren früheren 7 Leben, die Sie schon mal als...
Nein. Ich habe einfach nur von zukünftigen Überweisungen gesprochen, die aus dem Ausland kamen.
Ja, und da lassen Sie gerne schon schnell mal eine Mille rüber wachsen, ja?
Naja, das war einfach, das Erbe konnte ich nur antreten, wenn ich die Notarkosten bezahle.
Ach so.
Das ist ganz klar, sonst hätte ich das Millionenerbe nicht antreten können.
Ja, verständlich, ja. Herr Berger, erstes Thema hier im Tanztee heute.
Ist ausländisch bei Ihnen oder was?
Mein Thema auch, ich würde schon mal mit den Fliegen anfangen. Ja?
Ich rede mit Ihnen noch ganz viel später darüber, dass wenn man ausländisch denkt, dass man dann sachlicher entscheiden kann.
Nur noch 2 Fliegen pro Toilette sind in Peking erlaubt. Ja? Öffentliche Toiletten in Peking müssen jetzt diesen Qualitätsstandard nachweisen. Wie die Zeitung Xingyingbao berichtet, verabschiedete der für das Image der Hauptstadt zuständige Ausschuss eine entsprechende Direktive.
Nun ist ja der Durchmesser der Fliege auch interessant, und vor allen Dingen, was ist, wenn nur eine Fliege auf der Toilette zu finden ist? Gibt es da eine Pflichtanzahl? Anwesenheitspflicht mit Unterschrift?
Nee, ich glaube nicht, dass die Fliege sich anmelden muss. Das ist keine Stechkarte. Also die Fliegen müssten dann wahrscheinlich auch im Schichtsystem arbeiten auf der Toilette, ja. Das ist verständlich.
In Holland gibt es ja den beliebten Sport des Toilettenweitwurfs, wofür sich der zukünftige Kronenträger entschuldigt hat, dass er da mitgemacht hat. Der hat eine orange gefärbte Toilette weit geworfen.
Ja.
Und er hat gewonnen bei diesem Spiel, aber im Nachhinein ist ihm aufgefallen, dass ja sehr viele Menschen keinen Zugang zu einer Toilette haben und dass er gerade vielleicht irgendjemand in Peking unter anderem diesen Zugang verwehrt hat, indem er diese Schüssel zerkloppt hat mit diesem weiten Wurf.
Ach Gott.
Aber in Peking ist ja nicht gleich die Toilette dieselbe wie in Holland. Also sie sind zum Beispiel nicht orange. So viel kann man sagen.
Aber ist die Toilette in Holland orange?
Also
ich denke mal, in Holland sind Toiletten auch weiß, Herr Berger. Warum sollte die...
Nein.
Meinen Sie, in Deutschland sind die Toiletten weiß, weil die deutsche Nationalmannschaft mit weißen Trikots spielt?
Willem Alexander von Oranje, der hat eine apfelsinenfarbene Toilette weit geworfen.
Ach so.
Weit weg.
Aber das war dann wahrscheinlich eine Showtoilette.
Ja, aber man kann schon darauf schließen. Also so viel erfährt man ja aus Holland nicht.
Nee.
Nur ist ja der Donnerbalken in Peking doch ganz anders. Also kann jetzt... Wenn jetzt auf einen Donnerbalken, so sagen wir mal, bei uns passen vielleicht 20 Deutsche auf einen Balken, dann passen in Peking vielleicht...
Herr Berger, sitzen auch in Deutschland nicht die Leute nebeneinander auf dem Klo, also jetzt nicht auf dem Balken?
Waren Sie schon mal in einer Pekinger Toilette? Oder
nee,
auf?
Nee, aber Sie auch nicht.
Aber ich kenne Geschichten aus den baltischen
Tausend
Ländern.
Und einer Nacht?
Ja, die auch.
Ja.
Und das ist ja ganz kompliziert, diese Sache. Aber das hat zumindest ihr Leben gerettet, ne? Von dieser Prinzessin, ich weiß ihren Namen nicht mehr, die diese Geschichten erzählte. Dort gab es in den baltischen Ländern...
Scheherazade.
Danke,
Herr Berger.
Das wissen Sie.
Natürlich.
Herzlichen Glückwunsch. Freut mich, also ich freue mich selber auch... Und Sie wissen, warum sie diese Geschichten erzählt hat, ne? Oder muss ich Ihnen das auch noch...
Ja, das wissen Sie natürlich besser als ich.
Na, also sie sollte auch geköpft werden.
Wir sind jetzt bei 1001 Nacht, ja.
Ja, und sie sollte auch geköpft werden und hat immer die nächste Geschichte mit der nächsten weiter verwoben, so dass der zukünftige oder ihr Mann, sie war ja Teil eines Harems...
Früher gestorben ist als er. Sie.
Nee, die sind bis zum... Also er hat sich ihre Geschichten bis zum Ende angehört, denke ich. Also bis zu ihrem. Also er war zumindest geduldig. In den baltischen Ländern gibt es Toiletten, da ist nur ein Loch in der Erde. Jedenfalls habe ich das aus touristischen Erzählungen mir erzählen lassen. Und dort sind dann so lockere Ziegelsteine aufmontiert. Und dann muss man sich dort rückwärts, also jedenfalls irgendwie so hineinparken. Und dann lässt man sich dort etwas herausfallen.
Mhm. Ja, aber in China, in Peking auf der Toilette darf auch keine Urin- oder Wasserpfütze auf den Boden geben und die Abfallbehälter dürfen nicht überquellen. Naja, ist ja okay, ne? Aber die Regel gilt für Toiletten in öffentlichen Parks, Bahnhöfen, Flughäfen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und Supermärkten. Was bei Zuwiderhandlung geschieht, ist noch unklar. Peking hatte in der Vergangenheit wiederholt Kampagnen zur Verbesserung der Hygiene in öffentlichen Bedürfnisanstaltungen. Das mit zwei Fliegen auf der Toilette, jetzt frage ich mich, Herr Berger, Sie wissen ja, was ist denn jetzt eine Toilette? Ist eine Toilette
die
Einrichtung oder ist der Sitz, ist das eine Toilette? Jetzt, wenn ihr zwei Fliegen pro Toilette, könnte ja heißen pro Schüssel, ne? Oder pro Großraumtoilette.
Ja, ich denke, da gibt es noch feine Unterschiede.
Und wie zählt man die dann, wenn jetzt pro Schüssel zwei Fliegen, ne? Und das Ding hat jetzt wie viel? 15 Schüsseln. Wie viel Fliegen dürfen dann?
Wie viel Schneider dürfen auf dieser Toilette die Fliegen totschlagen? Das ist doch die Frage.
7.
Um mal beim Märchen zu bleiben. Die Antwort, die ich nicht geben will auf Ihre Frage, Herr Berger, ist doch...
Ja, weil Sie 15 mal 2 nicht hatten in der Schule.
Was 15 mal 2? Wissen Sie denn, was 7 mal 7 ergibt?
Ja, immer noch feinen Sand, Herr Berger. Ja. Super.
Gut, der war auch nur gerade so rausgeschüttelt aus meiner...
Ja, den hatten Sie auch schon wieder.
Den hatte ich aus meiner Unterhose vom Strand mitgebracht. Das ist ja immer das Schlimmste,
liebe,
Sie können tun,
liebe
was
Zuhörer,
Sie wollen.
Auf der Witzeskala von 1 bis 10, machen Sie jetzt bitte bei 2 ein Kreuz für Herrn Berger, ja?
2 ist
gut. 2 ist ganz schlecht. Also 1 ist durchgefallen, aber Sie haben wirklich noch, Sie beweisen ja noch, dass Sie mit, einer gewissen Kreativität ausweichend darstellen wollen, dass Sie nicht rechnen können. Das ist schon mal deswegen 2 Punkte.
Ich will doch nur beweisen, dass Sie wissen, was Sander und Urstromstrahl für Sie bedeutet und dass ein Kiefernwald für Sie nicht unbekannt ist, dass da ja wahrscheinlich auch noch, wenn die Kiefer da nicht mehr wächst, dass dort Kartoffeln wachsen.
Ja, das ist schön, Herr Berger.
Sie kennen sich aus mit feinen Sand.
Ja, kennen wir uns aus.
Wir können A1 und A2.
Da könnten wir auch Konfuzius fragen oder den Wolf oder Herrn Tom Lever. Oder alle drei zusammen. 15:18, ihr seid im Tanztee.
Was soll er tun, wenn er Damm bricht?
Speak and Spell.
Misty Big Adventures mit Evil im Tanztee. 15:25 und insgesamt 4 Sekunden. Herr Berger, kommen wir zu Ihrem ersten Thema.
Stress macht Männer sozialer.
Ach Gott.
Bezogen auf die Toilette könnte man das jetzt so nehmen, wenn ich gerade dabei bin, dem Bahnschild Folge zu leisten. Also da steht ja immer auf der Toilette, bitte verlassen Sie die Toilette so, wie Sie sie auch anderen zumuten möchten und dass sie schön aussieht und so weiter. Hm. Was mich schon dazu verführt hat, meine Edding zu zücken und mein Antlitz nachzumalen auf dem Spiegel. Denn es wäre ja schade, wenn andere dieses schöne Bild nicht wahrnehmen.
Hm.
Und wenn jetzt vor dieser Toilette eine riesige Schlange steht.
Hm, das ist Stress.
Das ist purer Stress.
Aber keine Toilette haben ist auch Stress.
Das ist noch viel schlimmer.
Ja. Man sieht ja dann, ich würde sagen, man riecht dann Licht am Ende des Tunnels. Nein, wenn man jetzt in der Schlange steht.
Man hört das Wasser am
Ende des Tunnels. Man hört das Wasser rauschen und gewisse Gerüche signalisieren, da ist ein Klo.
Genau, und können Sie sich jetzt vorstellen, Sie stehen jetzt in einer Schlange von 5 Männern, Sie haben alle einen erdrückenden Schmerz, der sich bis ganz tief in den Kopf frisst, dass sie dann sozialer sind?
Ja, ich hab das vielleicht, aber ich weiß ja nicht, ob die anderen das auch haben. Man sieht man vielleicht an Gestik und Mimik.
Ja, also neueste Studien haben ergeben, dass Männer sozialer werden, wenn sie im Stress sind.
Aha. Ja. Aber das wurde jetzt nicht vor der Toilette ausgetestet.
Nein, der Stress wurde anders verursacht. Also Stress war zum Beispiel, wenn der Puls schneller so vonstatten ging.
Stress war, wenn der Puls schneller ist.
Und
die haben den Puls schneller gemacht bei den Leuten und dann hatten sie Stress, ja? Wollten Sie mir das jetzt erzählen?
Genau. Und dann haben die denen noch Stresshormone gegeben in den Körper hinein.
Auch noch.
Und haben geguckt, wie sich das auswirkt.
Wahnsinn. Wo kriegt man denn, wie gewinnt man denn jetzt Stresshormone?
Matheaufgaben. Ganz fiese Matheaufgaben.
Da sitzt man dann in der Matheklausur und zapft dann die Studenten an und zieht denen die Hormone ab und kann man die dann bei anderen dann...
Nee, man lässt einmal, jeder kriegt einen persönlichen Spucknapf und dann guckt man im Speichel, ob da jetzt die Stresshormone sind
das
oder nicht.
Das ist aber eklig.
Naja, so ist Wissenschaft. Wissenschaft ist auch manchmal ekelhaft.
Ach so.
Hm? Das darf man ruhig mal sagen. Also liebe Kinder, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr Physik studieren wollt, wie ja Frau Merkel sich doch dafür entschieden hat, weil sie irgendwann mal eine 5 hatte in Physik.
Ja, Herr Berger, aber Sie reden jetzt nicht über Physik.
Nein, ich rede einfach über etwas Wissenschaftliches. Atomenergie zu erzeugen ist ja auch ekelhaft.
Ja,
in meinen Augen.
So widerlich.
Der ganze Müll, der dann in der Asse so herumliegt und vor sich hin...
Asselt?
Ja, kann man nicht besser... Also ist es so, dass Matheaufgaben... Die Männer mussten Matheaufgaben lösen innerhalb kurzer Zeit. Es gab so mehrere Kontrollgruppen, gab leichte Matheaufgaben.
Gut, das ist natürlich klar. Da sind ja Stresssituationen und da wird man dann sozial, weil man das nicht weiß. Und dann will man ja Kontakt zum Nachbarn aufnehmen, weil der ja vielleicht was verraten kann.
Ja. Nun kommt's aber. Frauen reagieren auf Stress manchmal anders als Männer.
Ah,
ja, und bei ihnen kann sogar die belastende Situation Freundschaften und uneigennütziges Verhalten fördern. Männer werden nur sozialer, was auch immer das bedeuten mag, das steht hier nämlich nicht.
So für den Augenblick. Und Frauen werden Freunde fürs Leben.
Ja.
Aha.
Gemeinsames Leiden schweißt zusammen.
Ist doch niedlich.
Ich denke, das ist so ein Geburtsthema, dass man das, was man gerade geboren hat, dass man das nicht umbringen will. Man hat ja furchtbare Schmerzen erlitten, sondern man hat sozusagen mit dem Baby Schmerzen sozusagen durchlebt und dann findet man das ganz toll.
Ja, Herr Berger, ne?
So ein Baby sieht ja nach der Geburt nicht so hübsch aus, wie wir das auf diesen Hochglanzmagazin kennen. Ähnlich wie, zerschneiden Sie einen Hamburger von einer gewissen Burgerfiliale und halten Sie den halben Hamburger
mal
gegen
ein Baby.
Nehmen ein halbes Baby, nein. Nehmen ein halbes Foto von einem Werbeplakat-Hamburger.
Ach so.
Und Sie werden erkennen, dass das labbrige Blatt und die Suppe, die aus dem Hamburger driftet, dass die gar nichts mit dem Foto zu tun hat.
Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich, das Foto ist im günstigsten Fall schöner, weil sonst ist die Werbeagentur nicht den Pfefferling wert.
Ja, was kann man da machen? Den Hamburger auswaschen und abwaschen, dann sieht er wahrscheinlich besser aus. So wie mit den Babys. Die werden ja auch irgendwann gewaschen.
Herr Berger, wir haben nachher gleich einen Gast im Studio.
Ja, und zwar Kana aus Japan. Sie erzählt uns eine positive Geschichte, die sie erlebt hat mit einem oder mehreren Deutschen. Wir wollen nämlich die Vorurteile gegenüber Deutschen abbauen, dass die gar nicht so ausländerfeindlich sind.
Und in der Zeit, Herr Berger, können Sie ja mal hier mit Nadasov zusammen Ihr Gesicht auf den Spiegel malen. In the Mirror. Mobi, 15:36 und insgesamt 43 Sekunden. Ihr seid im Tanztee, dem Fachmagazin für journalistisches Halbwissen.
Und Schönheit und Gesundheit.
Ja, und wir haben einen Gast.
Und zwar Kana aus Japan. Das ist unsere heutige Lieblingsausländerin mit Migrationshintergrund.
Lieblingsinländerin mit Migrationshintergrund. Herr Berger, politisch korrekt bleiben. Hallo Kana.
Ach, hallo.
Hallo.
Ich heiße Kana Fujimoto aus Japan.
Kana. Ah, Kana.
Ja.
Machimoto.
Fujimoto. Ja.
Ja, Herr Berger.
Wir im Tanz.de haben uns vorgenommen, hier weiterhin Vorurteile gegenüber Deutschen abzubauen. Sie sind gar nicht so ausländerfeindlich und deshalb haben wir eine Lieblingsinländerin doch gebeten, eine Anekdote zu erzählen, die sie ein Erlebnis, mhm, das sie hatte mit einem oder mehreren Deutschen.
Ja.
Und der Hintergrund ist, dass in Holland es mehr Rechtspopulisten gibt, die eine Internetseite gegründet haben, auf der man unangenehme Vorkommnisse.
Ja, da kann man über Ausländer lästern, ja, und sich beschweren. Und wir wollen das umdrehen. Wir wollen sagen, die Deutschen sind aber gar nicht so schlimm und wollen sagen, Lieblingsinländer, ne, die ihr lebt in, mit Migrationshintergrund, sagt uns doch mal eure schönen Situationen mit Deutsch, mit Deutschen, mit ne, den, ja, Leuten wie du und ich hier, Herr Berger.
Genau, so ist es. Kana, erzähl doch bitte einmal, was du erlebt hast.
Ja, als ich in Rostock angekommen bin, konnte ich nicht so gute, hatte ich keine Ahnung, wohin kann ich Lebenssache kaufen oder so. Mhm. Und als ich Hagebaumarkt war, habe ich eine Deutsche getroffen und er hat so nett, wohin kann ich fahren oder solche Stadtplan gezeigt. Also
ja,
ja, hat, konnte.
Aber
ich,
du wolltest nicht im Hagebaumarkt Lebensmittel kaufen, was zum Essen, nein?
Ah, nicht Lebensmittel, sondern Lebenssache. Also
Was sind denn Lebenssachen für dich?
Also zum Beispiel Wasche-Sache hängen kann oder so.
Du wolltest dein eigenes Atomkraftwerk bauen?
Nee, wenn ich meine Wäsche waschen,
ja,
dann
so
hängen.
Ach, Wäschetrockner.
Ein Wäschetrockner.
Ja,
Wäschetrockner. So eine Wäschespinne.
Ja, ja, solche Sachen möchte ich erstmal kaufen, aber ja, ja.
Was machst du hier in Deutschland?
Ich studiere Bildungswissenschaft, also Pädagogik. In Masterbis.
Und du kommst aus Tokio, wie du uns verraten hast.
Ja, ich arbeitete in Tokio 4 Jahre und davor habe ich schon Studium, Bachelorstudium in Tokio gemacht. Mhm. Ja, aber ich komme eigentlich ein bisschen schon Südstadt neben Hiroshima, heißt Okayama. Mhm. Also das ist meine Heimatstadt und aber ich wohnte 8 Jahre oder so schon in Tokio.
Ich habe gehört, Tokio ist eine ganz andere Welt als hier. Also sehr viel technischer, mhm, sehr viel moderner irgendwie, als wenn, ich will nicht sagen Science-Fiction-Filme, aber das alles irgendwie technisiert, habe ich mir sagen lassen.
Ah, ja, viele Leute hat solche Image, so technische oder so High-Technology oder so. Ja,
ja.
Ich denke schon, aber das ist nicht so ganz Unterschied zwischen Deutschland und Japan. Mhm. Japan, also
und,
ja.
Und alles noch viel sauberer als hier.
Ja, ein bisschen, aber ich denke,
wir sind in Rostock.
In Deutschland ist es nicht so schlimm. Mhm. Ja, das ist auch sauber.
Du hast jetzt gar nicht deine eigenen Hausschuhe mitgebracht für das Studio.
Ah, nee, nee. Aber ja. Deutsche trägt nicht so immer Schuhe in der im Zimmer, also das, mhm, ist so gleich wie in Japan, habe ich schon bemerkt. Nicht, mhm, so in Alltag Schuhe tragen in zu Hause, also habe ich schon überrascht. Das ist so gleich in, wie in Japan, macht Deutsche also gleiche.
Mhm. Und vor einem Jahr Fukushima?
Ja.
Wie sind deine Eindrücke aus der Zeit? Mhm. War das erzähl mal was?
Ja. Als ich in Tokio gewohnt habe, habe ich diese Erdbeben erfahren. Und das Schwierigkeiten hatte ich nicht so lange Zeit, sondern nur diese Erdbebentag konnte ich nicht zu Hause mit dem Zug zurückkommen, sondern so lange Zeit gelaufen. Hm. Ja, also keine Zug, keine U-Bahn. Ja, also viele Leute konnten nicht nach Hause zurückkommen.
Für viele hier in Deutschland wiegt ja der Umstand stärker, dass dass die Atomreaktoren betroffen sind. Aber es gab ja auch 20.000 Tote durch
den Tsunami.
Ist das in Japan auch so? Oder,
das war so.
Wiegt die Atomkatastrophe stärker als, als der Tsunami? Oder ist das anders in Japan?
Kann ich nicht so genau sagen, welche ist stärker, aber Atomkraftwerks es dauert so lang, aber Tsunami ist nur eine kurze Zeit, also das schlimmer ist Atomkraft natürlich.
Als du den Stadtplan für den Hagebaumarkt bekommen hast, hast du da jetzt dich im Hagebaumarkt doch noch zurechtgefunden und die Wäschespinne bekommen?
Ja, genau.
Die konntest du kaufen?
Ja. Konnte ich kaufen, ja. Solche Hilfe hatte ich in Rostock so vielmals erfahren.
Ja, das hört man doch gern. Das können wir wieder einen Pluspunkt machen. Die Deutschen sind freundlich zu ihren inländischen mit Migrationshintergrund
Mitmenschen.
Das ist schön, ja. Das müssten wir eigentlich mal sammeln und Herrn Wilders schicken in Holland, ob er damit klarkommt.
Wir sollten es übersetzen, aber ich denke, Herr Wilders hat sogar Abitur und auch Deutsch gelernt. Er kann auch Deutsch. Er hat auch in Berlin schon einige Vorträge gehalten, wurde von der CDU eingeladen, aber dann hat man den CDU-Mitgliedsmenschen rausgeworfen, weil das dann doch nicht schick genug war. Wer sich für unsere Sendung bewerben möchte und auch gerne etwas Schönes erzählen möchte, was er erlebt hat mit Deutschen, der ist herzlich eingeladen. Es gibt hier übrigens auch Pflaumen-Streuselkuchen. Also der Mensch, der hier seine Zeit verbringt, kommt nicht umsonst. Und wir haben auch extra für Kana bitteren Kaffee gekocht. Ist der bitter genug?
Oh nein, bitter genug oder so viele Zucker drin. Oder?
Und wir haben den Teppich extra nicht gesaugt, also nee. Wir werden es auch zukünftig so.
Aber wir werden uns gleich mit Kana nochmal kurz unterhalten, was sie hier so macht. Ich habe gehört, interkultureller Verein und so.
Ja.
Aber da spielen wir erstmal noch ein bisschen Musik. Und dann, Herr Berger, was geht's bei Ihnen noch so?
Bei mir gibt es noch etwas ganz Besonderes. Ich will ja eigentlich auch über sowas Fliegendes reden. Und zwar, ob Fruchtfliegen eine Kollision mit einem Tropfen aushalten oder nicht.
Wahnsinn. Haben Sie recherchiert, ja?
Ja, na, ich nicht andere. Ich berichte nur.
Ja. 15:44 Uhr ist Maximo Park. Questing. Henrik José, It's Always Been Like This. Der Herr kommt aus Schweden und spielt auf diversen Festivals dieses Jahr. Eins kenne ich oder ist mir bekannt. Namen vergessen. Ne? Da spielt er.
Ja. Schade, so ist das mit dem
wahrscheinlich Gedächtnis. So ein unbedeutendes Festival, aber da spielt er irgendwo vor ganz wenig Leuten, glaube ich. Ja. Heißt nicht, dass man ihn nicht kennen sollte oder so. Herr Berger, wir haben jemanden im Studio, Kana aus Tokio.
Das liegt in Japan, für die Hörer, die das nicht wissen.
Nicht Tokio bei Güstrow, nein.
Genau, es gibt ja auch Philadelphia in Brandenburg, wer weiß das schon.
Wir wollten kurz nochmal drauf zurückkommen. Herr Berger, Sie kennen einen japanischen Garten hier um die Ecke.
Na, um die Ecke, dieser japanische ist mir tatsächlich eben erst eingefallen. Ne? Dieser Garten ist in Totendorf. Dort arbeitet, ich glaube, er heißt ein Herr Radeloff, er war Professor für Kunst in Japan und hat in Totendorf einen japanischen Garten angelegt und gebaut mit allerlei Hilfe. Und dort gibt es trockene Seen zu betrachten. Das ist ein typisches Phänomen eines japanischen Gartens, dass dort künstliche Seen angebaut werden, die nie vorher existiert haben. Und die müssen auch immer wieder entlaubt und gepflegt werden. Und
das ist öffentlich?
Das ist öffentlich, da kann man zu Besuch kommen. Es gibt einen Verein in Totendorf. Also wenn ihr, liebe Hörer, jetzt japanischer Garten Totendorf oder japanischer Garten Mecklenburg eingebt, das ist ungefähr eine Autostunde von Rostock entfernt. Mhm. Und es gibt dort auch Ausstellungen mit Bildern und allem Möglichen.
Und Kana, du bist aktiv hier in einem Verein, hast du gesagt?
Ah ja, Also interkultureller Garten heißt das in Erich-Schlesinger Straße.
Wie heißt das?
Interkultureller Garten, Herr Berger. Können Sie kein Japanisch?
Nein, ich wollte nur nachfragen.
Ja. Mhm. Interkultureller Garten heißt, das hat, ist das, das ist nur der Name oder habt ihr da auch einen Garten?
Ah, das ist der Name. Mhm. Und das ist ganz neu, also nicht so viele Leute kennen diese Name, aber...
Ah, ist der Garten bewacht? Nicht, dass dort jetzt Leute kommen und...
Die Äpfel klauen.
Zum Beispiel?
Ah, jeder kann selber eigene Garten haben und selbst etwas bauen und dann kommunizieren und dann da halten.
Herr Berger, ich glaube, das ist jetzt nicht so verstanden worden mit dem... Nee, Herr Berger meinte, dass jemand kommt in dem Garten, aber das ist Herr Berger, denkt um die Ecke. Dass
das
da
ist
jemand,
in Ordnung.
Dass da jemand was stiehlt, jemand die Äpfel klaut, ob der bewacht ist, der Garten. Nein, ist er bestimmt nicht.
Aber du hast eben gesagt, er ist neu, der Garten. Es gibt vielleicht noch gar keine Äpfel. Ihr pflanzt, was pflanzt ihr dann an? Ich denke jetzt an eine große Gemeinsamkeit unter Studenten, aber das kann man ausschließen. Ihr werdet dort keinen Hanf anbauen, oder?
Gemeinsam etwas pflanzen kennen wir, aber jeder kann eigene Garten haben. Also
ach so,
ja.
Also kleine Parzellen in dem Garten.
Ja, genau, kleine Parzellen.
Und baut ihr dort auch Drogen an?
Ja, Herr Berger.
Der große gemeinsame Nenner bei, ich meine, Studenten, was machen sie denn?
Sie wollen wissen, ob da jetzt Mohnblumen wachsen oder sowas, ja?
Zum Beispiel.
Am Wegesrand.
Zum Beispiel, also Rucola oder Salat.
Rucola?
Ja.
Das kenne ich in der Rubrik noch nicht.
Nee, das, glaube ich, ist ungesund zu rauchen.
Herr Berger.
Nee, jetzt möchte ich aber wissen, was ist denn Japanisch? Baust du dort noch was Japanisches an?
Japanische Pflanzen?
Ja. Mhm.
So typisch ist Kirschblumen.
Ja.
Kirschblumen?
Ja, das ist so typisch japanisch. Aha. Also wir freuen uns, so viele Blumen im April oder März haben.
Aber pflanzt du dort auch etwas in diesem Garten, was aus Japan kommt?
Ah, nein, leider nicht. Nur so gleich wie in Japan und Deutschland, also
nur
allgemein.
So typisch deutsche Sachen wie Kartoffeln.
Ah, Kartoffeln habe ich.
Oder die deutschen Tomaten.
Ja. Ja, Gurken oder Kobis oder so.
Ja,
ja, allgemein.
Und gibt es auch Mücken in dem Garten?
Ja, aber nicht so viel jetzt.
Ja?
Nicht so.
Herr Berger hat nämlich ja gerade ein nächstes Thema.
Mücken sind ja auch meist erst abends unterwegs. Und wir haben eine große, wichtige Frage zu klären in dieser Sendung. Werden Mücken, können sie einen Zusammenstoß mit einem Regentropfen überleben? Kana, was denkst du?
Überleben.
Sie überleben. Unbedingt,
ja. Ich denke auch, dass sie überleben, weil es ist ja so eine Mücke. Die ist, wie viele Millionen Jahre lebt sie auf dieser Welt und wie oft regnet das hier? Also das ist ja, die müssten ja schon ausgerottet sein. Ich denke, dass die wahrscheinlich ausweichen. Die haben so einen kleinen Sensor drin und Tropfen kommt.
Die hören so ein Blitzer-Flitzer-Radio und werden vor den Regentropfen gewarnt.
Ja,
und
genau.
Es ist tatsächlich so, dass das Massenverhältnis das entspricht dem eines Menschen, der mit einem Bus kollidiert.
Mhm.
Also naja, wenn eine Mücke mit einem...
Deswegen soll ja ein Fahrradfahrer auch immer einen Helm aufhaben. Jetzt müsste man überlegen, ob die Mücke vielleicht auch einen Helm aufhat.
Eine Mücke überlebt zum Beispiel ein fahrendes Auto nicht. Das wäre wahrscheinlich...
Gut, ein fahrendes Auto ist jetzt kein Wassertropfen.
Wäre wahrscheinlich Mensch und Mond.
Das wäre jetzt, ist ja nicht Mensch und Bus. Das wäre so, wie wenn der Mensch gegen den Mond läuft. Ja, so ungefähr.
Schon ziemlich großes Aua.
Ja.
Aber die Forscher haben nicht gewusst, dass das so ist. Und sie haben den Beweis erbringen können. Also Mücken überleben selbst dann, wenn sie von einem Tropfen getroffen werden, der 50 Mal so schwer ist wie sie selbst. Das haben US-amerikanische Forscher in einem Experiment herausgefunden.
Was ist, wenn die Mücke jetzt gegen zwei Tropfen, die dann 100-mal so schwer sind wie sie selbst?
Ja, ich denke, dann liegt die Mücke erstmal da nieder und leckt sich ihr Gefieder.
Das reimt sich.
Ich wollte eigentlich Flügel sagen, aber ich wollte sie jetzt nicht enttäuschen. Also die Mücke ist so ein Leichtgewicht, dass bei der Kollision kaum Kraft übertragen wird. Das ist der Trick. Das erklären die Forscher im Fachmagazin Proceedings.
Aktio gleich Reaktio.
Auf National Academy of
Impulserhaltungsgesetz, Herr Berger. Hatten Sie doch alles bei Frau Merkel damals in Physik.
Ja, Frau Merkel hat ja eine 5 in Physik, deshalb hat die das ja studiert.
Ach so.
Ja.
Ist das so?
Also während eins, ich glaube, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich glaube, sie hat mal eine 5 in Physik bekommen und deshalb hat sie das...
Und eine 5.
Eine, aber ich
weil
weiß
sie mal die Hausaufgaben nicht gemacht hat.
Ich glaube, sie hat immer die Hausaufgaben gemacht. Ich glaube, sie war so ein Mensch.
Herr Berger,
sie ist bestimmt auch ein Mensch, der die Hausaufgaben geteilt hat. Ich will noch was Wissenschaftliches.
Ja, das ist mir schon klar, Herr Berger.
Jetzt total unpolitisch.
Geht Zeit von Ihrer Zeit ab, wo Sie sich das aufs Wetter vorbereiten. Das können Sie sich jetzt,
Wären ein schweres Objekt oder
kein schönes Gefühl im Bauch, oder?
Wären ein schweres Objekt oder eine feste Oberfläche, die volle Energie der Kollision aufnimmt, setzt das Fliegengleichgewicht dem Aufprall keinen Widerstand entgegen. Dadurch schadet er ihr auch nicht. Also wenn wir fliegen und der Mond fliegt auch, kann es gut sein, dass wir diesen Zusammenstoß überleben werden.
Ja, wenn wir dem Mond hinterher fliegen und ganz sanft schneller sind als er. Ja, so
dann
ist das doch.
Kriegen wir keinen blauen Fleck.
Genau. Herr Berger.
Wo ist denn jetzt der
Wenn Sie jetzt gegen den Bus rennen, ne?
Ja.
Und der Bus fährt gerade weg und Sie rennen von hinten gegen. Es ist auch was anderes, als wenn er von vorne kommt, ne? Wollten Sie uns gerade sagen.
Genau. Das habe ich so gesagt. Kana, vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Oh,
und noch ganz kurz,
schön.
Wo ist denn der interkulturelle Garten, wenn jetzt noch andere Menschen mitgärtnern möchten?
Ah, also wir haben Internetseiten, also nur Internet, interkulturelle Garten Rostock. Dann kennt ihr ja vielleicht die Internetseite finden. Also,
genau, also wenn ihr noch ein paar Pflanzen habt und ihr wisst nicht, wo ihr die anpflanzen sollt, ne? Wenn zu Hause das, wie heißt das Ding, Fensterbrett voll ist, ne? Herr Berger, Sie wissen Bescheid.
Dann bekommen die Pflanzen Asyl im jetzt habe ich selber schon.
Kulturellen Garten.
Danke. -rostock.de. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und gleich geht's weiter hier mit besonders wichtige Meldung für Mücken, ja? Ob es morgen regnet, Herr Berger.
Das Wetter.
Regenvorhersage.
They say your middle name is trouble, but I know it's Caroline. They say you.
Wetter.
Meine heutigen drei Wörter sind Mückenstich, Flamme, Gartenzwerg, Pudel, Klo, Brillen, Glas. Und als ich vor kurzem auf Toilette war, habe ich etwas Neues entdeckt. Armenisches Papier. Man kann es anzünden und es verflüchtigt den Gestank oder ist stärker als das, was vorher entstehen soll. Aber man muss aufpassen, man soll es nicht zusammenrollen, wenn man es entflammt. Es gibt eine kurze Stichflamme, die in die Nase gehen kann oder so sehr, dass man auf jeden Fall den Geruch in der Nase hat, wenn ein Hühnchen abgeflammt wurde. Unangenehm, aber auf jeden Fall konnte ich meinen eigenen Duft nicht mehr erriechen und habe aber auch bei dieser Aktion so große Augen gemacht, dass ich mich erstmal auf die Brille gesetzt habe, auf meine eigene, die Gott sei Dank flexibel ist. Dafür bin ich jedes Mal dankbar, denn wenn ich in ein fremdes Bad komme, verstecke ich meine Brille und muss sie dann auch danach immer wieder suchen. Und wenn sie aber so groß wäre wie eine Klobrille, hätte ich das natürlich viel einfacher. Ein Klobrillenglas mir aufzusetzen, ist natürlich auch keine Lösung. Aber zum Wiederfinden wäre es nicht schlecht. Es hätte sich auf jeden Fall gelohnt, diese Stichflamme zu überleben. Nun ja, aus dem Garten heraus bin ich gegangen, denn eigentlich, man muss zugeben, diese Toilette war in einem Garten. Es war ein plumpsiges Toilettenhäuschen. Bin ich heraus und erstmal gegen ein kitschiges Gerät gestoßen. Ohne Absicht vollkommen, aber so sehr, dass etwas abgeplatzt ist. Und ich muss sagen, Keramik ist ja auch nicht mehr das, was es ist. Aber es war nur ein kleiner Zwerg und er hat es nicht anders verdient. Es war der Zwerg Pudel meiner Tante. Und er hat aber, naja, er hat etwas verloren und das hat ihm überhaupt nicht wehgetan. Es war in Wahrheit auch ein Gartenzwergpudel. Also das ist ja so, wenn günstige Keramik ja zum Beispiel, die aus Japan kommt und so sich da vor sich hin rostet, dass die dann ja irgendwann ihr Dasein verliert. Und irgendwie hat der Gartenzwerg schon 30 Jahre lang wahrscheinlich in Gantico gelebt bei irgendeinem Nachbarn und ist da vor sich hingerottet und sah schon aus wie mehr wie ein begossener Pudel. Muss man so ganz ehrlich sagen, dass man, wenn einen die Mücke gestochen hat, dass man nicht kratzen soll. Sonst hat man eine Mückenstichflamme am Knöchel. Und das ist besonders unangenehm, wenn man im Bett schläft, weil man dann immer wieder das Bein anziehen muss. Und dann hat man diesen Schmerz im Bein und ein verkrampftes Bein macht sich nicht gut. Wenn es Montag bei 11 bis 19 Grad sich hält, ist es am Montag leicht bewölkt. Am Dienstag soll es leichten Regen geben oder einfach nur Regenschauer bei 12 bis 19 Grad Celsius.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 10. Juni um insgesamt 16 Uhr 28 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit und journalistisches Halbwissen.
Mit Bundesberger Frank und Bundesberger Tim.
Auf 90,2.
Und natürlich im Internet unter loro.de.
der Tanzweg mit Berger und Berger.
Tja, und ganz viele Themen haben wir gar nicht geschafft, die wir in der ersten Stunde machen wollten oder so insgesamt. Also jetzt gibt es gleich den 11-jährigen Norweger, der immer mit dem Auto fährt.
Wir reden darüber, was ein Lied zu einem Ohrwurm macht.
Und dann reden wir noch darüber, dass man am Schweiß eines Menschen erkennen kann, wie alt er ist. Und Musik machen wir aus Norwegen. Nee, gar nicht aus Norwegen. Dieses Lied kommt eigentlich aus Norwegen, aber gesungen von Pia Lund, Propaganda. Das waren die Good Shoes, 16.15 Uhr und insgesamt 10 Sekunden. Herr Berger, was ist eigentlich der Grund, warum Sie keinen Fahrlups gemacht haben? Ich weiß, dass Sie Fahrradfahrer sind, ja, das machen Sie öfter und Sie gehen meistens zu Fuß.
Ja, ich bin einer von diesen ganz schlimmen Fahrradfahrern. Ich fahre sehr häufig in Einbahnstraßen hinein, von der falschen Seite.
Das ist aber mit Fahrrad durchaus oft auch erlaubt.
Okay.
Und gewollt.
Ich fahre sehr häufig bei...
Ist das neu für Sie?
Bei roten Ampeln.
Oder haben Sie dann immer das Kribbeln, weil Sie denken, oh, jetzt fahre ich in eine Einbahnstraße?
Nein, ich kenne Verkehrsregeln nicht und ich weiß nicht,
so,
wie demonstrativ ich mich dem Autofahrer entgegenstellen darf oder ob der mich jetzt überfahren darf.
Aber weil Sie kennen Verkehrsregeln nicht und nehmen trotzdem an dem Straßenverkehr teil?
Ja, so ein paar Verkehrsregeln kenne ich. Zum Beispiel, dass ich, egal welche Farbe die Ampel hat, dass ich als Fahrradfahrer fahren darf, weil ich Fahrradfahrer
bin. Und dass Sie im Halteverbot mit Ihrem Fahrrad nicht halten dürfen?
Ist mir zum,
ist um noch nicht bekannt,
zum Ab- und B-Laden wird es doch wohl noch
zum
erlaubt.
Zum B- und N-Laden, nee, im Parkverbot dürfen Sie Ihr Fahrrad hinstellen und die Gemüsekiste hinten festschnallen. Ja.
Wer soll denn da noch alles sitzen hinten? Also ich weiß ja nicht. Obwohl, so viel Gemüse esse ich gar nicht. Ich könnte die Kuh noch hinten mit draufnehmen auf dem Gepäckträger.
IQ?
Ja, den nehme ich auch mit, der ist nämlich ganz leicht, mein IQ. Der kann vorne sitzen, so
verschwindend.
Vorne auf dem Lenker.
Sitzt auf der Stange, Ihr IQ.
Manchmal. Ja. Ich habe auf jeden Fall ja mein Übergewicht, habe ich, wissen Sie schon, habe ich...
Das haben Sie ja verloren. Haben Sie abgegeben irgendwo.
Habe ich abgegeben. Früher war mein Übergewicht Pauline. Gott hab sie selig.
Ja,
jetzt ist mein Übergewicht...
Der Hund.
Ja, früher, das war unser Hund, genau. Aber ich brauche ein neues Übergewicht, fällt mir gerade ein.
Herr Berger, wie wäre es denn, wenn Sie auch mal Fahrerlaubnis machen in Ihrem fortgeschrittenen Alter? Nicht mehr, oder?
Kann ich immer noch machen, wenn
Können Sie immer noch machen, wenn Sie über 70 sind?
Ich brauche ja die 30.000 Euro.
Ja, kostet das so viel heutzutage?
Ich denke, ich werde das schon ein paar Jahre lang machen, das öfter wieder.
Ach so, ja.
Und also.
Ja, und ein 11-Jähriger fängt schon mal an, der übt schon mal ein bisschen. Und zwar hat den die norwegische Polizei am Steuer eines Autos erwischt und das zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Ja. Die Polizei sei alarmiert worden, als der Junge das Auto am Freitag, und jetzt weiß ich nicht welcher Freitag, weil ich glaube, die ist schon eine Meldung, die Meldung ist schon
ein paar Jahre alt.
Ein, zwei Wochen alt, ja. Also mein Gott, im Tanztee, ne? Das kann man schon mal bringen.
Es ist jedenfalls nicht die Sendung, die für Aktualität steht. Das nicht.
Doch, unbedingt. Meistens sind die Artikel nicht älter als 3 Jahre.
Also ich gucke in den Archiven und ich gucke auch in alten Zeitungen nach, ist mir egal.
Nee, also meine sind immer brandneu, ne? Die Polizei sei alarmiert worden, als der Junge das Auto am Freitag über eine Straße südlich von Stavanger lenkte, berichtete die Tageszeitung Aftenbladet. Und die Ordnungshüter hätten ihn dann mit einer eigens errichteten Straßensperre bei Flekkefjord gestoppt, rund 100 Kilometer entfernt von seinem Wohnsitz. Er wollte nach Dänemark fahren, ja, zum Kumpel. Ne? Mhm. Hat er eigentlich eine Woche vorher, hat er schon mal eine Spritztour gemacht mit dem Auto von seinem Vater,
ne? So 150 Kilometer. Probefahrt, ja.
Ja, ich meine, 11 Jahre ist man ja schon so groß, dass man unten an die Pedale ankommt. Ne?
Das frage ich mich auch. Die Pubertät beginnt ja bei vielen immer früher.
Ist bei Ihnen auch schon?
Bei den Kindern? Na, ich glaube, mit 11 war ich noch Kind, aber kann ja sein, dass der, was ist das, ein Schwede, Däne, dieser Skandinavier?
Nee, ein Norweger ist immer noch ein Norweger.
Ja. Ist also wirklich ein echter Norweger.
Ja, und das Sozialamt will nun mit der Familie sprechen, wie man dem Jungen jetzt oder wie dem zu helfen ist.
Na,
wie will man ihm denn helfen? Auto fahren kann er schon?
Mit dem Elektroauto.
Ja, obwohl man das ja nicht unbedingt nachmachen soll. Also liebe Kinder, ne? Nicht vom Vater den Schlüssel klauen und Gas geben, nein.
Da muss man ja auch gut aufgepasst haben. Also eigentlich sollte dieses Verhalten gefördert und gesteuert werden. Also nicht unterdrücken, sondern fördern und steuern. So wie das mit Kindern ist, die mit dem Essen spielen. Es ist nicht schädlich oder das Kind verachtet das Essen nicht, weil es damit spielt.
Nein, es hat nur keinen Bock.
Ja, oder es setzt sich positiv...
Oder es hat einen Bock.
Es kommt darauf an, was jetzt auf dem Teller liegt. Oder das Kind setzt sich positiv mit diesem Essen auseinander. Also wenn jetzt, denken wir an Charlie Chaplin und die zwei laufenden Kartoffeln.
Was?
Man würde jetzt nicht, sagen Sie bloß, Sie kennen nicht Charlie Chaplin.
Doch, natürlich.
Mit den laufenden Kartoffeln.
Was ist das?
Naja, das ist ein kleiner Sketch. Ich will es nicht erläutern. Eigentlich, wenn wir jetzt im Fernsehen wären, Sie wüssten, was ich tun würde, umschalten. Aber die Nummer, dass er mit dem Essen spielt, das hätte man ihm nicht... Also es ist immer noch besser, das Kind setzt sich positiv mit dem Essen auseinander, als würde man dem Kind zubrüllen, hör auf mit dem Essen zu spielen. Also das Kind weiß ja nicht unbedingt, dass es moralisch belegt wird, zum Beispiel wie der E10-Kraftstoff, der ja zu so und so viel Prozent Lebensmittel in sich behält. Also mal so... Es ist schon für mich eher die Frage, ist es nicht schlimmer, wenn Menschen Lebensmittel verbrennen, um einen Kraftstoff zu generieren, als wenn das Kind mit dem Essen spielt? Also dann doch lieber mit dem Essen spielen.
Ja.
Ich finde, das war
ein kurzes, demonstratives, ja.
Ich finde, es war ein sehr weiter Bogen,
ja,
aber...
Ja, das geht schon mal, Herr Berger, da können Sie schon mal über die mecklenburgischen Dörfer mit Ihren Gedanken ziehen.
Aber dieser Biokraftstoff, der da an sich produziert wird und den dann, der in die Autos gesteckt wird, das ist doch, finden Sie das nicht unethisch, Lebensmittel zu verbrennen? Oder potenzielle? Das ist ja jetzt ein Roggen, der jetzt angebaut wird extra, um verbrannt zu werden, ne? Aber rein theoretisch könnte man aus dem Roggen auch ein Brot herstellen.
Also Sie bevorzugen es, wenn aus diesem Roggen oder diesem Mais, der da verbrannt wird, wenn der erstmal eine Million Jahre unter der Erde zu Öl wird und dann verheizt wird. Das ist für Sie besser.
Ist für mich eher zu vertreten.
Ja, das verstehe ich schon.
Oder einfach ein Elektroauto mit Atomstrom.
Ja,
wäre genau. Auch für mich immer noch. Aber ja. Hauptsache kein Lebensmittel wurde verbrannt. Ich möchte mit Ihnen über die Verbrennung von Lebensmitteln reden, denn es geht demnächst um den Taillenumfang. Der verrät ein Krankheitsrisiko.
Ah.
Ich habe mir extra ein Lineal aus dem Büro besorgt. Ich denke, damit werden wir mal kurz Ihren Teilenumfang messen.
Ich muss weg. Fanfalo war das mit dem Song Harold T. Wilkins, 16.28 Uhr und insgesamt 13 Sekunden.
Ich war eben kurz im Ticketshop und habe mir dort das hässlichste, pinkfarbenste Lineal ausgesucht, es war auch das einzige.
Wo waren Sie?
Im Ticketshop, im Loro-Ticketshop.
Ach so.
Und habe eben wir sind ja eine Sendung mit Anspruch, wie Sie behauptet haben, und ich habe ein Lineal und ich möchte Sie kurz...
Ein Lineal macht, hebt gleich die Qualität in einer Sendung schon ein bisschen an. Um wie viel Zentimeter?
Dieses Lineal kann insgesamt 30,5 Zentimeter messen.
30,5 Zentimeter kann es, ja.
Ja, und es kommt nicht auf die...
Da liegt die Latte ganz schön hoch.
Naja, es denke ich, ich wollte eigentlich einen Zollstock nehmen, aber der ist vielleicht doch unbequem. Es geht darum, dass ich... Herr Berger, ich will Ihren Taillenumfang messen, denn der Taillenumfang von Ihnen und von vielen anderen Menschen verrät mir Ihr Krankheitsrisiko.
Ach.
Und obwohl, ich glaube, Sie können das selbst. Ich gebe Ihnen einfach mal das in Lineal und Sie lassen es mal so grob um sich herum wandern. Wir müssen da nicht sein wie ein Schneider.
So, ich guck mal, ja. Wo muss ich denn anfangen?
Beim Bauchnabel wäre günstig, da wäre Anfang. Und
kann ich das biegen, bis es bricht?
Das wäre schade.
Kriegen Sie dann Ärger oder ich?
Ich bin ja nicht im Ticketshop. Also,
jetzt hier 75.
75 Zentimeter ist Ihr Bauchumfang. Das ist sehr interessant. Ich werde jetzt auch live meinen Bauchumfang messen.
Ja, aber nicht hinten im. Sie messen den Stuhl mit, die Stuhllehne, Herr Berger. Pass auf.
Ja. Gut, dass Sie es gesagt haben. Im Sitzen habe ich einen ganz anderen Bauchumfang als im Stehen.
Ja,
ich habe es im Stehen auch ausprobiert. Da bin ich bei 80 Zentimeter gelandet.
Da fällt Ihr Bauch anders, ne?
Ja, irgendwie. Ich vielleicht hätte ich meinen Bauchumfang im Liegen messen sollen, sich dann wahrscheinlich auch ganz gut anfühlt.
Dann wird er noch mehr.
Es ist tatsächlich so, dass der Body Mass Index überholt ist, besonders für ältere Mitmenschen.
Der Bauchindex jetzt, ja?
Der Body Mass Index ist etwas anders als der Taillenumfang.
Hm.
Obwohl, warten Sie, ich habe ja gar nicht die Taille genommen. Ich habe ja.
Die haben den Bauch
genommen. Hätte den Bauch mal hochheben sollen und unter dem Bauch hätte ich.
Ja, dann, Herr Berger, ja.
Nun gut, kommen wir mal zu den. Wer hat das alles herausgefunden? Forscher aus den USA und aus den Niederlanden. Und es gab ein Forscherteam um Professor Michael Leitzmann. Achso, ich habe einen sitzenden Bauchumfang von 90 Zentimetern. wenn ich entspannt bin.
Ja, ja.
Also wenn ich.
Ich habe im Sitzen gemessen gerade.
Das Forscherteam um Professor Michael Leitzmann vom Institut für Epidemiologie.
Ja, Epidermis, ne? Kennen Sie doch noch. Das ist das, was die Blätter haben und die, ne, außen.
Außen die Blätter?
Ja, ja, die Blätter jetzt hier so. Blätter draußen, die an den Pflanzen, die grünen.
Ach, das Zeug,
das
ja.
Das ist die Haut.
Sagen Sie außen, doch, das, was
außen.
Da wächst,
ja. Ja, außen. Und deswegen wahrscheinlich jetzt hier, ne?
Und das
kommt auch von Epidemie.
Und ein gewisses Medizinpräventivzentrum von der Uni in Regensburg hat mehrere Gesundheitsdaten von mehr als 225.000 US-Bürgern untersucht zwischen 50 und 71 Jahren. Zwischen 96 und 2005. Und das haben sie alles ausgewertet und sie haben herausgefunden, für den gesamten Untersuchungszeitraum ereigneten sich 20.977 Todesfälle.
Oh, ja.
Das ist gar nicht so viel, finde ich. In dem Bürgerkrieg von Mexiko.
Und die hatten alle einen Bauch.
Die hatten alle einen Bauch und sowas von einem Bauch.
Ja, ja.
In dem Bürgerkrieg von Mexiko sollen von 2005 bis heute 88.253 Menschen gestorben sein. Nur in dem Bürgerkrieg.
Ach.
Ich finde, da sind 20.977 doch ein bisschen.
Ja, und obwohl, die sind an ihrem Bauch gestorben.
Nee, man muss das ja auch auf die, ich habe das ja gar nicht in Relation betrachtet, also ganz unrealistisch. Also es waren ja 225.000 US-Bürger.
Ja, ja, ja.
Sind sie jetzt auch durcheinander
Krieg, wie... In dem Krieg, ne? Können sie ja die 20.000 schon mal abziehen, weil die werden ja auch gestorben jetzt.
Die werden eh.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, woran misst man denn jetzt, ob da nun jemand...
Krieg war oder nicht. Oder nur dicker Bauch.
Oder ob da der Fettkrieg
jetzt war. Jetzt frage ich mich, Herr Berger, geht diese Studie nur in den USA? Weil da sind die ja sehr viel dicker als zum Beispiel in China.
Zählt die Tortenschlacht eigentlich mit?
Wo denn? Jetzt beim...
In den USA.
Wenn es Tote gibt? Bei der Tortenschlacht?
Ja.
Natürlich.
Okay.
Kommt da jetzt noch was zum Thema? Irgendwas ja, Gewinnbringendes?
Ja, tatsächlich. Und zwar die Zahlen an sich.
Ja, jetzt wird es wissenschaftlich hier im Tanzstil.
Jetzt kommt das wirklich Wichtige. Bei Betrachtung von Teilnehmern mit normalem Taillenumfang als Kontrollgruppe ergab sich für Frauen mit einem Taillenumfang von 96 Zentimetern und mehr, sowie Männern mit 118 Zentimetern und mehr ein umfasst 70% erhöhtes Risiko des Todes und dies für alle untersuchten Todesarten, Ursachen.
Fassen wir mal zusammen, also wenn man dicker ist, dann stirbt man früher.
Ja.
Und auch wenn kein Krieg ist jetzt.
Frauen sollten nicht mehr als 96, werde ich jetzt mal selber interpretieren.
Ich habe 75, was war bei mir?
118, Männer dürfen nicht mehr als 118 Och, Zentimeter.
Lang hin.
Der Umfang, also der Taillenumfang. Der Taillen, nicht der Bauchumfang.
Im Sitzen oder im Liegen, ja. Steht das da?
Nee,
das steht nämlich nicht da. Das ist nämlich der Nachteil an so wissenschaftlichen Untersuchungen.
Das
sind die setzen gewisse Parameter ja gar nicht da... Ne?
Wichtig ist noch, von welchen Todesursachen geredet wurde. Also hier geht es um Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch chronische Atemwegserkrankungen in Verbindung mit einem jeweils vergrößerten Teilenumfang.
Ja, ich denke mal, das ist alles... ne?
Also Frauen 96, Männer wie viel? 118. Und das gilt aber für die Gruppe ab 50 bis 71. Also wir haben noch ganz viel Zeit, Herr Berger.
Ja,
wir können
ja.
Uns noch einmal richtig zurücklehnen.
Und jetzt machen wir den Bauch weg, Herr Berger. Sind Sie bereit für die Tanzfläche?
Immer.
Dann jetzt moderieren Sie mal den nächsten Song an.
Hot Chip mit Readi for the Floor.
Zurück im Tanztee mit Herrn Berger, der jetzt über das Schmatzen redet oder beim Reden schmatzt.
Eigentlich wollte ich mit Ihnen über das Kuscheln reden.
Ah, okay, dann ziehen wir das Kuscheln vor, ja?
Wir können auch... Ganz ehrlich, wenn Sie wollen, auch übers Schmatzen. Also je nachdem. Also eigentlich müssen wir ein Losungsverfahren erfinden.
Ein was?
Ein Losungsverfahren erfinden.
Ja, nehmen Sie doch erstmal die Kartoffel aus dem Mund. Oder ist das schon, sind das Geräusche, die Sie jetzt die auf das Thema hinwirken, was jetzt kommt?
Das ist die Losung in meinem Mund. Denn ich will herausfinden, von welchem Tier das jetzt eigentlich stammt, was ich hier entdeckt habe. Ob das sich dem so verhält, wie ich es vermutet habe. Erst kürzlich bei der Holunderblütenernte.
Ja.
Habe ich feststellen dürfen, dass doch mehr Tiere unterwegs sind, als mir lieb ist. Aber niemals würde ich Mist in den Mund nehmen. Und die Holunderblüte nehme ich auch erst in den Mund, nachdem ich sie 3 Tage lang eingelagert habe in Wasser mit...
Ach ja, Sie waren ja unterwegs, haben Berlins Gärten geplündert nach Holunderbeeren.
Aber
ja?
Nein, nicht die Beeren, sondern die Blüten.
Ach, die Blüten. Und da machen Sie dann Marmelade draus.
Gelee. in, im wahrsten Sinne des... ja, die werden eingelegt, die Holunderblüten. Ein bisschen Wasser und ein paar Zitronenscheiben. Und wenn sie denn so richtig, wenn das Wasser den, den Geschmack aufgenommen hat, dann kann ich das mit ein bisschen Pektin und Zucker aufkochen. Und dann habe ich Holunderblütengelee. Darauf freue ich mich schon.
Ja, sehr schön, Herr Berger. Ja, dann können wir ja mal dann vorbeikommen bei Ihnen und dann gibt's das auf der Stolle, ja?
Oder auf dem Pfannkuchen. Dann können wir richtig schön Holunderblütengelee Pfannkuchenkuscheln betreiben. Und das hilft nämlich. Also wenn, also angenommen, ich habe Ihnen jetzt einen pikanten Pfannkuchen serviert.
Mit Holunder.
Ja, und Sie sind enttäuscht und frustriert und das Vertrauen zu mir ist gebrochen, weil Sie dachten, es wäre ein süßer Pfannkuchen.
Und seit wann sagen die denn da Pfannkuchen und nicht Berliner dazu?
Jetzt bitte machen Sie mich nicht fertig. Ich rede jetzt von diesem Ding, was man in einer Bratpfanne produziert.
Ach, sowas meinen Sie?
Eierkuchen.
Ach, Sie meinen Eierkuchen?
Eierkuchen, ja, na endlich. Also ich habe jetzt ich habe sie jetzt reingelegt.
Ja,
angenommen, ich habe sie reingelegt, dann habe ich Ihnen statt einen süßen Eierkuchen einen pikanten Eierkuchen mit Holunderblütengelee serviert.
Mit Meerrettich
angereichert, ja. Und Ihr Vertrauen ist gebrochen. Was kann man da tun?
Links, rechts.
Kuscheln. Kuscheln könnten wir.
Na, wieso sollen wir denn da kuscheln, wenn Sie mir jetzt den Pfannkuchen...
Weil das hilft. Kuscheln. Das Kuschelhormon hilft nach Vertrauensbruch.
Aha.
Und zwar geht es hier um, dieses Hormon heißt Oxytocin.
Mhm.
Und das senkt Angst und fördert erneutes Vertrauen. Also dieses Kuschelhormon Oxytocin stärkt nicht nur die Paarbindung, es sorgt auch dafür, dass wir nach einer schweren Enttäuschung, also wie jetzt dieser pikante Eierkuchen, wieder gehirnpsychologischen Grundlagen des menschlichen Vertrauens und der Reaktion auf Vertrauensbruch untersuchten. Mit dieser jetzt in Neuron veröffentlichten Studie ist ein weiterer Schritt im Verständnis des Vertrauens gelungen. Ich kann Ihnen das auch noch genauer erläutern. Also das war ein Forschungs...
Haben Sie mir deshalb ein Eis ausgegeben heute vor der Sendung? Ja?
Ja, wir hätten auch kuscheln können zusammen.
Das ist ja wie kuscheln.
Kuscheln für die Zunge. Ja, ich glaube, das war mehr so eine Ausgleichshandlung. Wir haben extra für Herrn Niebel, Sie sind extra zum IKEA gefahren,
weil sie
gehört haben, dass Herr Niebel in einer Notlage ist.
Ja.
Sein Teppich wird rutschig.
Der war rutschig, der Teppich von Herrn Niebel, und dann habe ich ihm so eine Matte gekauft, die man, die gibt's da, ja. Kann man da drunter packen und rutscht dann nicht mehr. Nein.
Ja.
Aber hat er den denn jetzt schon, Herr Niebel?
Den Teppich hat er schon,
ja. Das ist ja seiner. Das muss er, also recht bleibt recht.
Ja, und wir wollen nicht, dass er Probleme bekommt.
Irgendwo habe ich jetzt gerade gelesen, dass das eigentlich Ungeheuerliche an der ganzen Sache die Tatsache ist, dass der BND eigentlich nicht mal in der Lage ist, einen Teppich unbemerkt nach Deutschland einzuführen.
Peinlich.
Ja, der Bundesnachrichtendienst kriegt es nicht hin, am Zoll vorbei einen Teppich reinzuschmuggeln.
Für die Leute, die wissen wollen, woraus diese Matte besteht. Übrigens, die Matte heißt Stopp.
Die Matte heißt Stopp?
Ja. Ein typischer Vorname in Schweden. Und sie besteht zu 100% aus Polypropylene.
Also Klebstoff.
Ja, und dann ist da noch eine Oberflächenbehandlung mit Naturlatex.
Bügeln Sie das Ding denn jetzt bei Herrn Nübel auf dem Teppich auf von unten, dass er nicht mehr rutscht, oder wie ist das?
Hier ist keine Betriebsanleitung dabei.
Ja.
Und mich enttäuscht es auch, kein Schraubenzieher zu sehen. Nein, ich glaube, man legt es auf den Boden.
Ja.
Hier ist ein Foto montiert worden.
Ja, ein Serviervorschlag.
Ja, und ich denke, Herr Niebel wird...
Steht das dabei, Serviervorschlag? Weil sonst müsste man ja auch sagen, wo ist der Teppich, ne?
Ja, aber Herr Niebel hat ja schon einen.
Ach so.
Den brauchen wir nicht. Ja. Ich denke, er wird mit diesem Bild umgehen können.
Ja, ja.
Und er wird es nicht als Drohung verstehen, sondern wir werden noch dankbar. Wir werden das noch eintun. Man kann es in einen einfachen A4-Umschlag reintun. Den haben sie gekauft und deshalb, wir machen ja halbe-halbe, haben wir beschlossen.
Ja.
Deshalb habe ich ihnen ein Eis ausgegeben. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie unser Vertrauen nicht mehr zu erkuscheln sei.
Das müssen wir aber abrechnen dann, das Eis, weil sonst, wir kommen ja in Schwulität, solche Sachen da.
Ja, jetzt
ja, nicht das, nicht
ich
hab, das da
ich habe die Quittung gar nicht mehr von dem Eis bekommen. Das wird jetzt angenommen, wir hatten jetzt Probleme mit unserem Manager, weil
ich glaube, die Leute um die Ecke im Eisladen, die werden sich auch freuen, wenn sie dann sagen, jetzt hätte ich gerne noch eine Quittung ausgestellt.
Ich denke, das ist mein gutes Recht.
Ja,
das
natürlich.
Werden Sie auch verstehen, dass Sie. Ist denn jetzt das Eis, was ich mitnehme, hat das dieselbe Mehrwertsteuer wie das Eis, das ich innerhalb des Geschäftes genieße?
Wieso? Natürlich.
Natürlich. Also es ist so, dass die Forscher von der Uni Zürich, also um den Neurowissenschaftler Thomas Baumgartner, das alles herausgefunden haben. Und sie haben aber jetzt mit einem Nasenspray hantiert, das Oxytocin hatte. Und damit haben sie das Vertrauensverhalten der Probanden untersucht. Und ich empfehle allen Banken so kleine Duftbäumchen mit Oxytocin zu installieren, damit
sich das schafft Vertrauen, ja?
Ja, ich denke, wir kennen das von bestimmten...
Oder wenn der Banker dann sein Kreditdingens abschließt, noch schnell einen Lutschbonbon vorher, ne? Mit
Oxytocin.
Alles dabei.
Wir kennen das vom Kaffeeröster Thibo, warum nicht? Oxytocin.
16.52 Uhr und insgesamt 20 Sekunden. Dann machen wir ein bisschen Musik und dann gibt's auch gleich das Wetter.
Got a hunger, twisting my stomach into knots, that my tongue is tied off.
Wetter.
Eine kleine Geschichte aus den folgenden drei Wörtern. Software, Wolf, Mitleid, Spruch, Bürgersteigrohr. Als ich vor kurzem, also geradezu gestern eigentlich, nachts Eis gegessen habe, habe ich nicht darauf geachtet, ob es abnehmender oder zunehmender Mond war. Aber es gibt ja so Menschen, denen ist das schon wichtig, besonders bei so einer besonderen Ware wie Eis, es war jetzt nicht Soft-Eis, aber ich finde schon, dass man sagen könnte, das Eis ist immer noch die wahre Soft-Ware und mir war es egal. Und ich kann mir auch nicht merken, ob ich noch Mitleid dafür bekomme, habe damals, also gestern, also ich bin ja immer, lebe eigentlich, alles was gestern war, ist damals. Also so einen Spruch kann ich mir gar nicht mehr anhören, du Ärmst, da musst du schon wieder ein Eis essen. Das ist ganz schlimm, wenn man das nicht aus vollem, also man sollte ohne schlechtes Gewissen genießen dürfen. Und wenn der Mitbewohner denn auch noch sagt, Mensch, ist schon wieder soweit, also diesen Mitleidsspruch kann er sich sparen, dann werde ich zum Werwolf. Auch wenn kein Vollmond schien, also heute, von gestern zu heute Nacht, man konnte ihn auch nicht sehen, es war auch bei mir leicht bewölkt. Nur so zum Tipp, wer nicht weiß, wann er jetzt zum Friseur gehen soll, er sollte eher bei zunehmendem Mond zum Friseur gehen, weil sonst irgendwie sich das negativ, also bei abnehmendem, also jetzt die große Frage, wann ist denn überhaupt der abnehmende Mond? Also das kleine A hat ja die Rundung, ne, wenn man jetzt den Anfangsstrich wegnimmt. Und das alte Z, so, ne, ich hoffe, das war jetzt als Tipp so für mich und für euch auch ausreichend, um zu wissen, wohin wir steigen. Nämlich dahin, dass auch Bäume gefällt werden, also je nachdem, wie viel Wasser sie in sich haben. Und sie werden eher bei abnehmendem Mond gefällt. Das soll besser sein, dass sie sollen nicht so viel Wasser in sich haben. Wenn ja auch denn in Bretter zugeschnitten und sollen daher vor sich hin lange. Und dieser Baum, der eigentlich doch so eine Art Steigrohr ist, so eine Art, wo denn das Wasser denn sich hochwandert, das habe ich mal gesehen in umgekehrter Weise, und zwar in Wismar, da wurde die Straße aufgerissen und da waren diese Steigrohre innen ausgehöhlt und wurden als Kanalisation verwendet. Nun war ich mir nicht sicher, ob das nun Abwasser, Brauchwasser oder Trinkwasser war, aber sie waren, also wirklich, da war eine Kanalisation. Und ich fand, das ist eine ganz neue Definition von Bürgersteigrohr. Nun gut, am Montag haben wir 11 bis 19 Grad. Es ist Montag wolkig, ansonsten leicht bewölkt, und 19 Grad ist, über Celsius ist die Höchsttemperatur. Am Dienstag sind es 12 bis 19 Grad. Es gibt am Dienstag leichten Regen und ab und zu Regenschauer in Rostock.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 10. Juni um insgesamt 17.04 Uhr und 45 Sekunden. Bundesberger Tim und Bundesberger Frank
erzählen euch was über Schönheit und Gesundheit.
Und über journalistisches Halbwissen.
Im Tanztee und im Internet auf loro.de.
Im Tanztee und auf Internet.
Der Tanztee mit Berger und Berger.
So, Post-its in der Großstadt, nächstes Thema hier im Tanztee.
Die Sprache könnte auch aus dem Schmatzen hervorgegangen sein.
Und dann haben wir noch was Schönes, und zwar. Scroll. Da ist es. Kleine Berührungen lassen Gesichtstemperatur steigen, Herr Berger. Und schwitzen Sie schon ein bisschen? Dann gucken wir ja bei Ihnen unter den Armen noch nach, wie alt Sie sind. Das haben wir auch vergessen. An Schweiß kann man erkennen, wie alt der Mensch ist. Die Smashing Pumpkins mit Try. Das waren Boy and Beer im Tanztee mit dem Song Milk and Strix. Weiter geht's mit dem Thema. Und zwar wollen wir jetzt das mal machen, was wir jetzt schon fünfmal angesagt haben, ja? Ist das auch mal,
Das, was Sie schon die ganze Zeit von mir riechen, dass ich auf Gelomyrtol bin.
Was sind Sie?
Auf Gelomyrtol, alles schmeckt gleich und ich muss ab und zu husten, falls Ihnen das schon aufgefallen ist.
Herr Berger, heben Sie mal den linken Arm, bitte, oder den rechten. Ich will also mal, und wedeln Sie mir mal ein bisschen was zu.
So. Jetzt aus der Fahrtrichtung?
Ja, die Luft, die da drunter schlummert.
Ich kann auch ein paar Finger darunter reiben.
Und dann ja.
Und dann. Eigentlich muss ich einen Stofffetzen nehmen, wenn ich mich nicht irre. Oder?
Ja.
Machen Sie mal. Ich gebe Ihnen das dann.
Zeigen Sie mal her. Okay, ja, reicht. Gehen Sie mal rüber, ja?
Oh, ich glaube, das ist ganz ekelhaft. Also Sie sollten...
Wär gut, wenn Sie dabei immer noch ins Mikro sprechen, Herr Berger, ja?
Ich kreise die Gefahrenzone mal ein.
Ja, jetzt nimmt Herr Berger auf dem bleißen Blatt Papier und macht da einen Kuller da, wo er jetzt das unterm Arm hatte. So, warten Sie, ich rieche jetzt mal dran. Ja. 46.
Was 46?
Geboren.
Genau, wir hatten den fiesen Winter, hatten wir noch gerade so miterlebt. Ja.
Herr Berger.
Wissen Sie das, Herr Berger?
Weiß ich nicht, das errät man eigentlich. Der Schweiß des Menschen verrät sein Alter. Ja, es ist so. Und das habe ich hier im Artikel. Probanden schliefen 5 Tage im gleichen T-Shirt, zusätzlich versehen mit Pads an den Armen. Danach sollten Freiwillige einschätzen, wie alt der Träger war. Das Ergebnis war erstaunlich genau. Ja, Gerüchen, vor allem unbewusst wahrgenommen, sagen Forscher so einiges nach. Ach so. Soll ich den Satz nochmal vorlesen, so dass ihn jeder versteht?
Bitte, ja.
Ja. Gerüchen, vor allem unbewusst wahrgenommen, sagen Forscher ja so einiges nach. Sie sollen unser ganzes Leben, vor allem unser Liebesleben bestimmen. Welche Menschen wir spontan mögen oder abstoßend finden? Herr Berger, ich fand ich eher abstoßend, ja, muss ich zugeben.
Fanden Sie abstoßend, ja. Warum eigentlich?
Das kann ich Ihnen ja nicht sagen, das schlummert in mir. Das verrät mir meine Natur ja nicht, warum das so ist. Das ist vielleicht auch ganz gut so.
Nun haben Sie ja noch nicht an Ihrer eigenen Achsel gerochen.
Doch, das habe ich schon.
Und welche Menschen? Wie war das Erlebnis?
Wissen
war
Sie.
War es auch abstoßend?
Ja. Welche Menschen wir spontan mögen oder abstoßend finden, welche wir hinterhältig oder als vertrauenswürdig einstufen, alles das entscheiden wir mit Hilfe unserer Nase. Also ich kann an Ihrem Schweiß riechen, ob Sie hinterhältig sind, Herr Berger.
Ich kann an Ihrem Schweiß ja gar nicht so viel erahnen, denn Sie benutzen einen Deodorant, nicht wahr?
Ein Deodorant?
Wie heißt es denn? Deodorant?
Deo.
Deo. Deo ist doch nur die Abkürzung.
Ja. Also, nicht zuletzt entscheidet der Körpergeruch allzu oft auch darüber, mit welchem Partner wir uns einlassen, klar. Jetzt weiß ich auch nicht, warum ich mit Ihnen seit 100 Jahren diese Sendung mache. Ich muss wahrscheinlich die Nase immer ausschalten.
Zwischen uns ist der Tisch, Herr Berger.
Ja. Alles Biologie und Chemie ohne jegliche Romantik, Herr Berger.
Ja, hier ist auch überhaupt nichts Romantisches.
Unsere Nase weiß, welcher Mensch gut für uns ist. Ja.
Heißt das, wenn ich jetzt einen Versicherungsbetrug begehen möchte, wird der vielleicht in Zukunft unmöglich, weil die Versicherungsgesellschaft...
Die merken, dass sie hinterhältig sind, ja.
Die will vorher von mir eine Geruchsprobe haben. Wie früher die Stasi es gemacht hat, ich habe Fotos gesehen, ja. Da waren ganz viele Einweggläser mit gelben Lappen.
Ja.
Und die haben Gefangene gezwungen, sich mit den Lappen einzureiben.
Aha.
Und dann haben sie diesen Lappen genommen und konserviert. Und wenn sie geahnt haben, dass der denn fliehen will,
ja,
dann haben
klar.
Sie
den Hund, ne? Mal riechen
jetzt,
lassen.
Die haben jetzt nicht den IM genommen.
Nee, dann haben sie aber bestimmt jetzt nicht, der IM hat nicht dran gerochen und ist hinterher.
Nee, und das kann der auch gar nicht. Der hat ja eine unterentwickelte Nase.
Nun hat ein Team um den Neurobiologen Johann Lundstren vom Monell Chemical Sense Center in Philadelphia den typischen Geruch des Alters zu bestimmen versucht. Genauer gesagt haben die Wissenschaftler nicht nur untersucht, ob Menschen im Laufe ihres Jahres einen typischen Altersgeruch verströmen, sondern auch, ob andere Menschen diesen Geruch wahrnehmen.
Wird der schlimmer? Riecht es im Alter noch mehr nach ranziger Butter?
Aber das können Sie doch selbst versuche machen. Jetzt fragen Sie sie nicht so. Finden Sie, dass Sie früher besser gerochen haben? Ganz kurz, ja oder nein?
Schließen Sie die Pubertät mit ein?
Alles.
Alles. Ich weiß nicht.
Na sehen Sie.
Ich war früher mehr so eine Naschkatze. Ich glaube, ich habe früher süßer gerochen. Aha. Jetzt habe ich doch mehr so... So etwas, was Sie auch haben.
Mehr so nach Dampflok.
Dampflok, ja.
Oder so. Riechen Sie jetzt?
Ja, war das ein
Müll? Oder Wischeimer.
Ich fand auch so ein bisschen leicht orange, fruchtiges Aroma
ja, jetzt,
war dabei.
Ja, jetzt nicht was, wo Sie wie Sie gerne riechen möchten. Ne?
Und so ein bisschen Eiche. Ja, fanden Sie nicht auch?
Ja, Sie riechen wie ein Eiche, wie ein altes Fass.
Ja, ich bin wie ein Wein. Ich werde im Alter nicht... aber wir sind ja keine Sammler. Wir heben das ja nicht auf.
Sie kommen zu dem Schluss, dass der Fall, dass das der Fall ist, ne? Dass Menschen den Geruch da irgendwie ändern, ihren eigenen. Und dass man es auch wahrnehmen kann. Der Mensch kann das Alter eines Mitmenschen per Nase mitbestimmen oder bestimmen. Über Ihre Forschung haben Sie da jetzt berichtet im Online-Magazin Plus One.
Ich würde ja sagen, je oller, desto
wie bei
toller, oder?
Bei allen Tieren setzt sich der Körperruch von Menschen aus einem komplexen Gemisch diverser chemischer Komponenten zusammen und das ändert sich. Ja, und unser Gegenüber kann dann unser Alter riechen. Krass, krass. Ich finde, das ist ja Wahnsinn.
Das hängt das nicht auch davon ab, welche Bakterien, welchen Stamm ich gerade unter meiner Achsel habe?
Ich glaube, die haben irgendwie nur nach jung, mittelalt und alt, ja, haben sie gerochen. Also man konnte jetzt nicht sagen, sie sind jetzt 24,5 Jahre alt oder so und der ist 25.
Das hat was von Käse bestimmen. Wie riecht es? Wie riecht denn jetzt ein alter Mensch? Ich sehe immer so wenig.
Älter.
Und ich habe so selten meine Nase unter einer Achsel eines alten Menschen. Also wird es nun schlimmer oder besser? Also
anders.
Es ist doch so. Ich hab sehr
das liegt
wenig
in der Nase des Betrachters. Nicht im Auge, sondern...
Ich habe nun sehr wenige Hoffnungen. Ich werde älter und hässlicher.
Ach Sie, ja. Sie werden, ja.
Und ich hätte jetzt eine Hoffnung, wenn ich duftender werde. Das wäre doch eine frohe Erwartung. Also wie eine Rose, die, Sie wissen schon, wenn die Knospe noch halb geöffnet ist, also so ganz spitz so, wo da guckt nur noch gerade das Rote so zwischen den grünen Blättern hindurch, dann ist der Geruch kaum wahrzunehmen. Aber erst in voller Blüte ist, Sie wissen schon, also das wäre doch eine Perspektive, finden Sie nicht?
Nee, ich weiß nicht, also ich frage mich jetzt, was Sie für Assoziationen haben, ich hatte Ihnen jetzt irgendwelches hingeworfen, Dampflok oder Wischeimer und Sie kommen hier mit einer Knospe.
Ich frage
mich... Das ist eine vernebelte Selbstdarstellung, würde ich sagen.
Also Sie würden doch Ihre Lok garantiert mit Buche und Eibe befeuern, oder? Sie sind doch jemand, der sich unter den Achseln selber beräuchert.
Ja, ich habe es Ihnen zwar jetzt gerade nicht so gehört, aber wie geht's weiter bei Ihnen eigentlich?
Gut abhängen. Bei mir geht es weiter jetzt mit dem Schmatzen. Die Sprache könnte aus dem Schmatzen entstanden sein.
Ach, beim Essen aus Versehen geschmatzt nebenbei und ein anderer hat da irgendwie dann gedacht, aha, der Bus fährt um 5.
Das ist Ihre willkürliche Vermutung.
Ja, und bei mir geht es weiter mit Musik und zwar von Django Django mit Default, so heißt der Song. Kaiser Chiefs mit Modern Way, 17.29 Uhr und insgesamt jetzt 0 Sekunden heißt 17.30 Uhr. Ha. Herr Berger, es könnte sein, dass es eine Fake-Meldung ist. Ich weiß nicht, das Bundesgesundheitsministerium soll irgendwie alle Männer mit primären Geschlechtsorganen unter 14 cm dazu aufgerufen haben, eine Deutschlandfahne rauszuhängen.
Ja, ganz
oder ans
wichtig,
Auto zu machen.
Sie suchen Freiwillige für diese Studie? Und es gibt viele Freiwillige.
Ist schon älter, ne? Ich glaube, das kommt alle 4 Jahre oder alle 2 Jahre, diese Meldung.
Ja, aber es geht auch darum, dass dieses primäre Geschlechtsteil unter 14 Zentimeter dann im irrigierten Zustand zu finden sein soll.
Und das ist jetzt ein bisschen viel Information, glaube ich. Herr Berger, geht's weiter? Sie wollten was von Reden erzählen.
Vom Schmatzen viel mehr.
Ach so.
Vielen Leuten wird wahrscheinlich jetzt auch die Lippe... hinuntergeschmatzt sein. Also kommt darauf an, wie dick die Lippe ist, die andere Leute riskieren. Wir riskieren sie ja täglich eigentlich. Mhm. Sehen Sie das auch so?
Ja, ja.
Es gibt häufig die Anwandlung, das Wort häufig zu verwenden. Und dieses Wort auch so häufig, dass es gar nicht zu hören ist, sondern vielmehr beim Essen unter, also die Eltern sagen etwas zu dem Kind,
ja,
hör auf zu schmatzen. Aber in Wahrheit versucht das Kind doch mit den Eltern zu kommunizieren. Hey, es schmeckt mir.
Ach so, ja. Hm.
So wie schon Luther, der alte Antisemit, sagte, warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt?
Das ist von Luther? Hat er selbst aufgeschrieben?
Der war so ein bisschen, aber gut, damals waren ja alles Antisemiten, ist nicht so wild. Wilhelm Busch soll ja auch einer gewesen sein und nur weil er irgendwas über den Schiefelbeiner gesagt hat. Aber was soll's. Also die Sprache, die könnte auch aus dem Schmatzen entstanden sein.
Mhm. Ja. Woher denn jetzt Ihre Theorie? Haben Sie sich selbst mal beobachtet?
Nein, ich habe Mütter beobachtet und ihre Jungtiere. Mhm. Also nicht ich, also Forscher, wahrscheinlich US-amerikanische, davon ist erstmal so auszugehen, haben Mütter und Jungtiere beobachtet und in diesem Fall handelt es sich um Makaken.
Makakenäffchen kenne ich.
Ja, es gibt zum Beispiel Nacktmakaken.
Nacktmakaken?
In Japan, im Norden von Japan.
Ja.
Und die baden gerne in...
Nackt.
Ja. Und diese, aber nein, sie baden gerne in warmem Wasser. Und zwar wird das...
das ist ja auch mal was.
Vulkanös,
ja,
wird dieses Wasser beheizt.
Mhm.
Und das finden die toll. Die sitzen den ganzen Tag drin und denken sich, ach, was ist das Leben schön.
Die Nacktmakaken.
Makaken.
Ja.
Auf jeden Fall haben die Forscher herausgefunden, dass es ein freundliches Face-to-Face gibt zwischen, ja, Jungtier und Mutter und dort gibt es ein leises Geräusch, das...
Das ist kein Schmatzen, Herr Berger, das ist Ploppen, Poppen.
Ja, aber diese Lautbildung ist schon der Anfang eines Schmatzgeräusches.
Aha.
Ja. Und dabei wurden die Affen dann noch mit Röntgenfilmen untersucht und dabei hat sich gezeigt, dass es ein komplexes Verhalten gibt, bei dem schnelle, unkoordinierte Bewegungen der Lippen, des Kiefers, der Zunge sowie des Zungenbeins ablaufen. Und mit einer Rate von 5 Zyklen pro Sekunde fänden diese Bewegungen zudem in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie menschliche Sprache statt.
Ach so.
Alles klar?
Ja, na klar. Das ist doch logisch, dass die Sprache irgendwo von japanischen Nacktmakaken herkommt. Ne?
Nein, das waren andere Makaken.
Die im furzwarmen, wollte ich gerade sagen, vulkanösen Wasser, ja.
Also das wurde
sich
so
gemütlich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen oder so.
Die sitzen auch im Winter in diesem schönen warmen Wasser.
Das, ach so.
Dadurch überleben die auch im Norden von Japan, weil die halt immer wieder in dieses weiße... Ich sag auch manchmal nicht so ein, sondern Sonne. Ist mir schon so oft aufgefallen, dass mir die Sonne überall aus meinen Poren scheint. Ich lese noch mal ganz kurz die Zusammenfassung, auch für Sie, Herr Berger.
Ja.
Nach Ansicht der Forscher deuten diese Beobachtungen darauf hin, dass der Ursprung menschlicher Sprache auf zwei Komponenten zurückgeht. Den unwillkürlichen Lauten, die von den Stimmbändern im Kehlkopf erzeugt werden und den schnellen, erlernten Bewegungen des Vokaltrakts.
Aha. Schön, Herr Berger.
Ich dachte ja immer, die Sprache sei vom Stöhnen her entstanden. Also ich hatte mal eine Arbeitskollegin, ich glaube, ich habe das schon dreimal erzählt. Immer wenn man an ihr vorbeigegangen ist, stöhnte sie. Und sie wollte damit kommunizieren, wie schwer ihr die Arbeit falle und dass man ihr doch bitte helfen solle, denke ich.
Und sie war noch nicht in dem Stadium, dass sie sagen konnte, mir fällt die Arbeit schwer und hilft mir meiner.
Ja, sie war noch ein Makake, wenn ich das so sagen darf.
Ein Nacktmakake?
Dafür fehlte das Badewasser.
Ganz zauberhaft, Leander, Pass, Fail, 17:42 und insgesamt 7 Sekunden im Tanztee mit einem Thema. Post-it, Herr Berger, das sagt Ihnen was?
Ja.
Was ist das?
Das ist ein kleiner Notizzettel, den man irgendwo hinkleben kann.
Ja.
Zum Beispiel auf die Stirn.
Genau.
Und dann steht da ein Name auf der Stirn, der heißt...
Lumpi.
Und den müssen Sie erraten und kommen nicht drauf, weil Sie nicht mit Lumpi sozialisiert wurden. Sie kommen ja aus einer Republik.
Bei Ihnen sieht man das ja auch nicht, weil dann die Popperlocke da drüber schwingt.
Ist das eine Popperlocke?
Na, aber hallo.
Oh Gott, ich wollte nie aussehen wie jemand, der Popperlocken hat.
Wer mit offenen Augen durch die Straßen geht, entdeckt manchmal äußerst kuriose Notizenzettel, auf denen Menschen sich äußern, etwas suchen oder Kritik üben. Der Blog Notes of Berlin, ja?
Ich kaufe hier Auto, 200 Euro
sammelt,
Gutschein.
Ja, sammelt solche Äußerungen, ja? Künftig soll es nun auch den Blog notesofgermany.com geben. Außerdem kommt in diesen Tagen im Ullstein Verlag ein Buch mit dem Thema raus. Es heißt Wenn sie dich entflogen, Farbe egal.
Schön. Das erinnert mich an ein Foto, was ich gesehen habe. Ich habe entlaufene Katze gefunden. Leider ist sie sehr widerspenstig. Sie lässt sich auch nicht streicheln. Bitte, lieber Besitzer, melde dich bald, denn sie ist auch leider nicht stubenrein. Und was sieht man auf diesem Bild?
Na?
Ein Streifenhörnchen.
Hey Merger, es geht ja richtig ab hier draußen auf dem Spielplatz, obwohl es ja wettermäßig gleich irgendwie richtig abgeht, glaube ich. Die Sonne, der Himmel verfinstert sich, Public Viewing macht wahrscheinlich jetzt richtig Spaß gleich, glaube ich.
Es regnet also ganz
gleich,
ehrlich, oder? Herr Berger,
das Sie, ist haben Sie Regen angesagt für heute noch? Nee, Sie sagen ja nur das Wetter für morgen, ne?
Ich sage immer nur Montag und Dienstag und ja. Regenschauer soll es erst am Dienstag geben. Morgen ja. Ist es nur leicht bewölkt und wolkig bei, ach egal, muss man gehört haben. Herr Berger, das ist doch der schönste Sommer überhaupt. Wenn man irgendwo lang geht, man fängt nicht gleich an zu schwitzen wie so ein Mensch, der 60 ist. Und nicht jeder weiß gleich, dass man erst 50 ist, obwohl man so riecht wie 60.
Trotz Kleinanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, trotz Radio, Fernsehen und Internet, mit Facebook, Twitter und Co. kommt jetzt die gute Nachricht. Die urbane, analoge Alltagskulturkommunikation lebt. Der kommunikative Bürger nutzt seine Stadt als Plattform, um sie mitzuteilen mit Stift und Papier.
Fein. Und was ist mit den vielen, was ist zum Beispiel mit einem Graffito?
Bitte?
Einem Graffito.
Was ist denn ein Graffito?
Das ist die Einzahl, die Mehrzahl wäre Graffiti. Was ist mit den Graffitis?
Ist das wirklich so? Ein Graffito?
Ja, Graffito ist ein einzelnes und Graffiti.
Dann macht man das ja immer falsch.
Wie, machen Sie schon mehrere
Graffito? Ich habe noch nie Graffito gesagt.
Nein, ob sie ausüben, ob sie...
Ja, natürlich.
Produzieren Sie Tags?
Mache ich, logisch, überall.
Wo sie gehen und wo ihr Edding gerade sich verflüchtigt.
Ja? Quatsch, ich weiß nicht mal, wie das geht.
Wissen Sie, was ich sehr schön finde? Es gibt so ein lebendes Graffiti. Man rührt Moos an mit ein wenig Pampe. Und dann vorher hat man eine Schablone produziert und Moos mit Pampe, also jetzt Mehlwasser oder was auch immer, so ein bisschen Dreckwasser. Und dann streicht man das an der Hauswand entlang. Es muss nur ein wenig haften. Und wenn man das ordentlich befeuchtet, dann sieht man also ein lebendes Graffiti.
Mhm.
Also ein moosgrünes.
Das ist ja spannend.
Ich fand das schön.
Ja, das ist schon ein Bio-Graffiti, ja?
So gesehen, abwaschbar.
Ja, Bio-Graffiti.
Es muss aber schon eine feuchte Hauswand sein, sonst lohnt es sich nicht. Oder man muss doch immer
wieder hingehen. Damit das Moos gleich wächst da dran.
Ja. Man muss immer wieder hingehen und gießen.
Was haben wir denn gelernt heute, Herr Berger?
Wir haben gelernt, dass Ihr Zeilenumfang bei 75 cm liegt.
Wir haben gelernt, dass...
kommt
da noch was?
Ja, natürlich.
Ja, dann machen Sie nicht so künstlich lange Pausen.
Das war eine Kunstpause.
Ja, eben.
Der Taillenumfang verrät das Krankheitsrisiko. Für ältere Menschen ist der BMI nicht mehr zu empfehlen. Wer einen Taillenumfang bei Frauen über 96 cm hat und bei Männern über 118 cm, ist zu bis 70% mehr gefährdet, bald zu sterben.
Öffentliche Toiletten in Peking dürfen künftig nicht mehr als 2 Fliegen aufweisen.
Es gibt ein Kuschelhormon und das hilft bei Vertrauensbruch. Dieses Kuschelhormon heißt Oxytocin.
Der Schweiß des Menschen verrät sein Alter. Das haben wir herausbekommen. Oder besser gesagt Wissenschaftler. Also man kann schon an jemanden dran rumschnuppern und weiß, dass er jetzt lügt, wenn er sagt, Herr Berger, wenn Sie sagen, ich bin 33.
Dann wäre das gelogen.
Ja.
Stress macht Männer sozialer. Das wurde in Experimenten belegt und der Stress war zum Beispiel eine Matheaufgabe.
Viel mehr hab ich gar nicht.
Ach so, ich habe noch das Wichtigste überhaupt, finde ich. Überleben die Mücken den Zusammenstoß mit einem Regentropfen.
Ja, das überleben sie.
Denn das Massenverhältnis entspricht dem eines Menschen, der mit einem Bus kollidiert. Und die Mücke überlebt.
Tja, da haben wir der Mücke etwas...
Wir haben erklärt, wie, aber um das nochmal zu sagen...
Voraus hoch minus 1.
Da hätten wir die Sendung nochmal machen müssen.
Ja. Ach ja, die Polizei hat so einen 11-jährigen Norweger erwischt, der da immer Auto fährt. Früh übt sich.
irgendwann muss man ja mal anfangen.
Werden, ja, Autofahrer werden will. Übrigens in Wiesbaden hat die Freiwillige Feuerwehr ein bisschen so doll realistisch geübt. Die haben so eine Übung nachgemacht, so mit Freiwilligen, die da rumgekreischt haben und dann mit komischen Böllern die Schüsse nachgemacht haben, dass alle anderen, ne, die richtige Feuerwehr und die Polizei dachten, da ist richtig was los und die kamen dann alle.
Na, dann waren...
Haben sie nicht angemeldet, die Übung. Und die dachten, da geht ein ganzer Stadtteil irgendwie...
Oh Gott.
Ja.
Die waren dann überversorgt.
Ja.
Im Anschluss an den Tanztee kommt die Literatursendung. Sie gibt einen Vorausblick. Und zwar gibt es am 15.06. Prosa Nova. Und darüber berichtet die Literatursendung.
Danach gibt es in den Plattenfroster die Sendung der Stubnitz.
Darauf folgt die Metallallianz.
Und zum Abschluss der Woche der Flegma Express.
Ja, Herr Berger, es war mir wieder eine Freude.
Ja, wir sagen Tschüss, ein bisschen früher, weil die Literatursendung jetzt kommt und gleich ein bisschen Zeit braucht, hier reinzukommen. Und wir dann schön schnell zum Fußball kommen, ne?
Ja. Naja, ich nicht. Ich muss mit der Bahn fahren, schon wieder.
Herr Berger, extra für Sie, Sie dürfen den letzten Song ansagen.
Musikbett. Lassie Singers nach Hamburg.
Oh, da freut er sich. Aber es geht auch nicht nach Hamburg, ja, es geht ja nach Berlin. Das ist nur für Sie jetzt, Herr Berger. Ne? Das ist.
Haben Sie doch noch was so ja, alt wie Mozart gefunden, ja?
Ja, so alt ist es. Nee, ich habe das mit dem Oxytocin-Dings, mit dem Kuschelhormon, ja.
Ja, wir können nachher kuscheln, je nachdem, wie gespielt wird.
Herr Berger, sagen Sie Tschüss.
Tschüss und auf Wiedersehen, Herr Berger.
Tschüss und auf Wiedersehen, Herr Berger.